Ja, wir wollen auch mit unserem Thema der chronologischen Betrachtung auch der Evangeliumsharmonie auch weitermachen und wollen heute Abend den Gedanken gemeinsam auch aus dem Wort Gottes betrachten. Jesus geht nach Galiläa. Und das ist ein sehr kurzer Gedanke, der uns in drei Evangelien auch hinterlassen wurde, zum einen im Matthäus-Markus-Evangelium und besonders jetzt im Johannes-Evangelium auch. Und ich werde hauptsächlich dann aus dem Johannes-Evangelium sprechen oder mich auch darauf beziehen. Aber wir wollen jetzt auch gemeinsam diese Verse auch lesen. Matthäus 4, Vers 12 heißt es: Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Markus 1, Vers 14 berichtet sehr ähnlich. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa. Und dann Johannes 4, die ersten vier Verse. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Wir haben Hinweise bereits aus dem dritten Kapitel, dass der Herr Jesus aus Johannes 3, Vers 22, da haben wir ja den Hinweis, dass Jesus ins jüdische Land gekommen auch ist und auch dort sich mit den Jüngern aufgehalten hat und auch getauft hat. Und wir haben ja diesen Gedanken gehört, dass der Herr Jesus am Jordan auch war, in der Nähe auch von Enon. Und nun wird uns allgemein in diesen Versen berichtet, er war jetzt in Judäa und zieht jetzt weg auch nach Galiläa. Und wir wollen uns heute Abend mit diesem wirklich kurzen Gedanken beschäftigen, was bewegte den Herrn Jesus tatsächlich von Judäa auch wegzugehen. Zum einen, in dem ersten Vers heißt es hier so: Als nun der Herr erfuhr. Also der Herr Jesus hat etwas gehört, und er hat etwas erfahren. Wir lesen jetzt nirgends, wie er das Ganze auch erfahren auch hat. Interessanterweise sagt die Luther-Übersetzung hier etwas anders. Und so heißt es hier, der Herr Jesus erkannte. Nicht erfuhr, sondern er erkannte. Nun, wie auch immer es hier übersetzt jetzt wurde in den unterschiedlichen Übersetzungen, hat es doch eine etwas andere Bedeutung. Ja? Zum einen, wenn es hier heißt, er erfuhr, so gehen wir ja davon aus, dass er etwas gehört hat. Ja? Von irgendjemand etwas wurde gesprochen, und er hat das Ganze gehört, er hat es verarbeitet und hat danach eine Entscheidung auch getroffen. Dieses Wort, wie Luther das Ganze übersetzt, er erkannte, das geht ja mehr so in die Richtung, dass Gott ihm es irgendwie aufs Herz gelegt hat, würden wir so sagen. Ja? Und dass er, weil er ja in dieser lebendigen Beziehung mit Christus hier stand, irgendwie das innere Empfinden, diese Klarheit bekommen auch hat, jetzt muss ich handeln. Auf jeden Fall können wir jetzt schon festhalten, der Herr Jesus hat etwas gehört, er hat eine gewisse Empfindung auch gehabt und er hat danach gehandelt. Und die Frage ist, alles, was uns begegnet im Leben, ist das Zufall oder ist alles, das können wir sagen, so der Plan Gottes für uns? Und meine Lieben, als Kinder Gottes, die wir wirklich in dieser lebendigen Beziehung stehen dürfen, ist dieser Punkt ganz, ganz wichtig für uns, dass wir wissen dürfen aus der ganzen Schrift heraus, es gibt keine Zufälle in unserem Leben. Jede Begegnung, jedes Gespräch, das wir führen, ist sozusagen zuerst immer an Gott vorbeigegangen und geht sozusagen dann zu uns. Und dann entscheidet es sich, was machen wir mit all den Informationen. Und damit meine ich natürlich, wenn wir unser Leben nach dem Willen Gottes einrichten. Ich meine nicht, dass wir, so etwas gibt es ja auch, dass manche Leute, wie soll man sagen, neugierig sind oder wie auch immer und sie meinen, irgendwie alles wissen zu müssen, ob das irgendwelche Dinge im Internet sind, ja, dass man sich da erkundigen muss und dort. Und man hat so viele Informationen und belastet sich persönlich mit Dingen, die völlig unnötig sind. Völlig unnötig. Aber hier haben wir etwas ganz anderes. Der Herr Jesus, der hat ja nach dem Willen Gottes, nach dem Willen seines Vaters auch gelebt. Und darum hat er hier etwas gehört, ein Gespräch, und er hat danach auch reagiert. Und darum wollen wir wirklich alles, was uns begegnet, das ist so eine Grundwahrheit des Wortes Gottes, alles, was uns begegnet, wollen wir wirklich annehmen. Das hat etwas mit dem Gedanken auch vom Sonntag zu tun, mit der Geduld, über die wir gehört haben. Das heißt, Situationen, die uns irgendwie nicht gefallen, dem Fleische nach nicht gefallen, da sind wir ja bereit, so aus der ersten Reaktion das irgendwie abzulehnen oder sagen, ach, das gefällt mir nicht, ich möchte andere Wege gehen. Aber genau hier zu verstehen, es gibt keine Zufälle in unserem Leben, sondern wenn Gott etwas auch kommen lässt, was uns persönlich vielleicht auch nicht so gefällt, dann ist es immer für uns persönlich auch zum Guten. Gott hat einen Plan mit mir und er hat immer einen Plan auch mit dir. Nun, in diesem ersten Vers wird uns ja Folgendes gesagt. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes. In dem dritten Kapitel von Johannes, Vers 26, da heißt es so, und alle kommen jetzt zu ihm, anstatt zu Johannes. Also der Zustrom zu Jesus, zu seinen Jüngern, wurde von Zeit zu Zeit dann immer auch größer und bei Johannes dann eben auch weniger. Auf jeden Fall, was wir hier aus dem Vers entnehmen können, dass alle Menschen, die eben zu Jesus auch kamen, die haben das Wort ja gehört. Und dann heißt es auch, dass er auch getauft hat. Es steht so ganz allgemein erstmal in dem ersten Vers, und er taufte. Und an dieser Stelle müssen wir uns natürlich auch schon sagen, was war das für eine Taufe? War das die Taufe, so wie wir sie eigentlich verstehen, was der Herr Jesus uns hinterlassen hat in dem Missionsbefehl, ja, dass wir taufen sollen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Da müssen wir sagen, nein, das war das Verständnis damals der Menschen, wie es auch Johannes getauft hat, der eindeutig zur Buße aufgerufen hat Und die Menschen, die ihre Sünden bekannten, die hat Johannes auch dann getauft. Und wir wissen aus der vorhergehenden Betrachtung, dass einige Jünger von Johannes sich nun zu Jesus auch gesellt haben. Und darum liegen hier auch die Zusammenhänge sehr, sehr nahe, dass es eben diese Taufe einfach war, tu Buße und dann wirst du getauft auch werden. Und das bringt uns wiederum, meine Lieben, zu dem nächsten Gedanken. Wenn Menschen zu Jesus gekommen sind, dann hat er sie ja nicht einfach so getauft, sondern er hat gepredigt, er hat sich Zeit genommen für sie, ihnen das Wort verkündigt und danach hat er ihnen gesagt, tut Buße. Und die Menschen, die es wirklich angenommen haben, die wurden dann tatsächlich auch getauft. Wir können davon ausgehen, dass der Herr Jesus es genauso eigentlich gesagt hat, wie auch dem Nikodemus. Ihr müsst einfach von Neuem geboren auch werden. Ganz klar und deutlich auch die Botschaft, auch des Heils hat er ihnen auch gepredigt. Und was wir jetzt auch noch mal sehen, dass der Herr Jesus das Ganze, wie soll ich sagen, gepredigt hat, man hat getauft und dann lesen wir ja später in dem zweiten Vers, wenn wir gleich noch dazu kommen, dass seine Jünger aber eigentlich die Taufe durchgeführt auch haben. Natürlich, so wie ich gesagt habe, es ist nicht diese Taufe, wie wir es aus dem Missionsbefehl haben, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber eins ist sicher, was hier wiederum wirklich, wie man so sagt, mathematisch eins mit dem anderen völlig eine Einheit auch ist, darum geht hin, hat er gemacht. Er ist hingegangen, ja. Dann hat er was gemacht und macht alle Völker zu Jüngern. Und dann erst tauft sie. Und genau das hat er Jesus auch sozusagen vorgelebt. Und dieser Gedanke, dass Jesus wirklich Menschen zu Jüngern gemacht hat und dann sie getauft hat, wir lesen in den Evangelien, zumindest ist es mir so ergangen, einfach von Menschen, von einem Lazarus, von einer Maria, von einer Martha, die irgendwie ein besonderes Verhältnis zu Jesus hatten. Es wird sogar gesagt, dass er zum Beispiel befreundet mit ihnen war. Ich weiß nicht, ob wir uns da wirklich so Gedanken gemacht haben, wie die Verbindung zustande gekommen ist. Wir müssen aber davon ausgehen, dass diese Verbindung aber unbedingt diesen Weg hatte, dass sie den Herrn Jesus gehört haben, die frohe Botschaft des Evangeliums, dass sie sozusagen ihre Sünden erkannt haben und dass sie wirklich auch getauft wurden. Und dann sozusagen seine Jünger, seine Nachfolger auch waren. Und daraus hat sich eben auch eine Freundschaft dann auch entwickelt. Hier heißt es ja so, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten. Und das ist so, meine Lieben, jetzt der zweite Gedanke. Warum ist Jesus von Judäa nach Galiläa auch gegangen? Wir merken hier, dass die Pharisäer eben Widerstand auch geleistet haben. Einen inneren Widerstand, aber der hat sich natürlich auch äußerlich gezeigt. Zum einen haben wir ja schon in dem zweiten Kapitel betrachtet, wie der Herr Jesus den Tempel gereinigt hat und wie das natürlich der geistlichen Elite überhaupt nicht gefallen hat. Wer ist dieser Mann, der einfach reingeht und sich so etwas überhaupt anmaßt zu tun? In dem dritten Kapitel haben wir gelesen, dass Nikodemus bei Nacht kommt. So, der hat eine gewisse Furcht, ja, gehabt, um in der Öffentlichkeit zu Jesus zu gehen, dass nicht seinesgleichen die Pharisäer ihn irgendwie auch sehen. Und daraus können wir eigentlich entnehmen, dass dieser Widerstand oder die Ablehnung von Seiten der Pharisäer auch da war. Und so können wir auch sagen, dass der Erfolg einerseits, ja, wie wir gesehen haben, dass viele Menschen nun zu Jesus kamen und sich taufen ließen, dass der Erfolg, der ärgert natürlich auch seine Feinde. Und darum, was ich eingangs gesagt habe, wir haben ja jetzt heute so einen wunderschönen Frühlingstag, es scheint irgendwie die Sonne, es ist so viel Hoffnung, dass Frühling kommt, dass Leben da ist. Und dann ist es aber ein Tag, wo so ein kalter Wind weht. Das hat hier mit dieser Geschichte auch etwas zu tun. Auch der Herr Jesus ist durch solche Zeiten hindurchgegangen. Also es ist völlig normal, wenn uns persönlich, sage ich mal, in unserer Nachfolge auch so etwas geschieht. Auf jeden Fall, er kommt jetzt in eine Situation, wo einerseits Leute zu ihm kommen, es ist Zuwachs da und trotzdem merkt er diesen Widerstand auch von den Pharisäern. Meine Lieben, jetzt haben wir hier noch den Vers von Jesaja 29, Vers 15 auch mitgebracht. Wehe denen, die vor dem Herrn verborgen sein wollen, um ihr Vorhaben zu verhehlen und ihre Werke im Finsteren tun und sagen, wer sieht uns und wer kennt uns? Interessant ist hier in diesem ersten Vers, dass die Pharisäer wohl diese offene Auseinandersetzung mit Jesus vermieden haben. Denn heißt es hier so, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass er mehr im Prinzip ja, Zulauf hat, dass er tauft und dass er mehr Zulauf auch hat. Sie haben auf das Hörensagen, ja, sie haben das gehört, sie sind nicht persönlich gekommen, aber sie haben ihre Arbeit, ihren Widerstand trotzdem auch ausgeübt. Und darum dieser Gedanke, alles, was auch im Verborgenen geschieht, es geht doch irgendwann, man kommt an die Oberfläche und es wird für alle auch ganz klar und auch sichtbar werden. Jesus hat eben in Judäa auch gewirkt und er hat eben sein Zeugnis ja noch nicht zu Ende gebracht. Wir können ja uns vielleicht fragen, ja, eigentlich ist seine Mission doch die gewesen, für die Menschen zu sterben, sein Leben zu lassen und wirklich dieses biblische verheißene Opfer auch zu bringen. Durch das wir dann Vergebung unserer Sünden haben können. Und so können wir sagen, na, er hätte es doch irgendwie schnell hinter sich bringen können. Und jetzt ist er hier schon in Judäa und jetzt ist da irgendwie Widerstand. Warum geht er jetzt einfach weg? Wir können sagen, er wollte die frohe Botschaft den Heiden bringen. Das ist noch ein Gedanke, ja, den wir entnehmen können, warum er von Judäa weggegangen ist. Denn er ist ja dann zu den Samaritern auch gegangen. Ein anderer Gedanke oder eine Frage ist, ist Jesus vielleicht aus Angst von Herodes aus Judäa weggegangen? Denn wir lesen eben in den anderen Evangelien, in Matthäus 4, heißt es so: Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg. Und genau der gleiche Gedanken aus Markus. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa. Johannes beschreibt diesen Sachverhalt überhaupt nicht, die anderen zwei aber schon. War das wirklich der Grund? Also er hört, dass Johannes auf einmal gefangen genommen wird in Judäa. Und so ist vielleicht der Gedanke, hat er vielleicht irgendwie Angst bekommen und ist er deswegen weggegangen. Und wenn wir die ganze Evangelien durchlesen, Jesus hat keine Angst gehabt. Ja, wenn wir die ganze Passionsgeschichte lesen, er hat immer darauf geachtet, dass er im Einklang mit seinem Vater lebt. Ja, und darum ist der Gedanke der Angst, glaube ich, hier völlig deplatziert auch. Und dann können wir auch sagen, ganz einfach, was wir an einigen Stellen auch der Schrift haben, dass Jesus immer darauf geachtet hat, wann seine Stunde kommt. Ja, und zu diesem Zeitpunkt ist seine Stunde eben noch nicht gekommen und darum ist er von Judäa dann auch weggegangen. Wir lesen dann in dem zweiten Vers einen gewissen Einschub, wie es dann heißt. Also in dem ersten Vers hieß es ja, dass Jesus dort war und eben getauft hat. Und dann heißt dieser Einschub, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Und das ist ein sehr wertvoller Vers. Einerseits haben wir den Vers schon gelesen, Jesus ist ja gekommen nach Judäa und in dem Kapitel davor heißt es, er hat getauft. Und hier ist so ein bisschen dieser Einschub, ja, diese Klärung, eigentlich hat Jesus nicht getauft. Ja, was nun? Natürlich, der Herr Jesus hat diese Mission sozusagen angeführt, ja, und darum ist es mit Fug und Recht zu behaupten, dass er eben ja, getauft hat. Weil sie haben doch alle zusammen auch gehört. Aber ganz praktisch, die Durchführung der Taufe, das haben dann seine Jünger auch übernommen. Und warum war auch das so wichtig? Weil wir in dem Vers oder Zusammenhang um Philippus in Apostelgeschichte 8 von Vers 38 folgendes lesen. Und er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen ins Wasser hinein. Das heißt der Kämmerer aus Äthiopien und Philippus. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herauskamen, hat der Geist dann Philippus weggenommen. Auch Philippus ist wieder so ein Name. Von wo kommt er? Wann ist er dazugekommen? Ja? Wir können sagen, das sind ja alles Menschen gewesen, die schon von Anfang an dann hinzugezogen wurden, die eben mit Jesus auch waren, die getauft haben. Und als der Herr Jesus nicht mehr da war und sie auf einmal den Befehl bekommen, ja, geh hin, da wartet jemand auf dich, sie gehen im Gehorsam hin, und Philippus wusste dann, wie man tatsächlich taufen muss. Also der Herr Jesus hat hier schon während seiner Erdenzeit nicht so gemacht, dass er sagt, ja, ich bin jetzt hier sozusagen, wie soll ich sagen, naja, ich bin ja der Messias und ich mache alles und so, alles muss ich machen. Ja, sondern er hat immer dafür gesorgt, dass er die Jünger belehrt hat, in gewisser Weise ihnen etwas gezeigt hat. Wir lesen immer wieder, dass er sie ausgesandt hat, je zwei, auch zu predigen. Und so können wir auch hier sagen, bei dem Thema Taufe. Philippus wusste, wir nehmen nicht einfach ein bisschen Wasser und besprengen, ja, sondern Philippus wusste, wie es hier heißt in dem Vers, sie haben den Wagen angehalten und stiegen ins Wasser hinein. Also es war wirklich diese biblische Taufe, die Taufe des Untertauchens. Und dann Vers 39, als sie wieder aus dem Wasser herauskamen. Das hat der Herr Jesus wunderbar gemacht, dass er die Jünger in die praktische alltägliche Dienste hineingenommen hat. Und so haben sie auch da gelernt. Vers 3 wird uns noch jetzt gesagt, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Vielleicht nochmal ein Grund, warum der Herr Jesus, wir fragen uns, warum ist er tatsächlich weggegangen? Er hat hier tatsächlich ein gewisses Beispiel auch hinterlassen, was er dann später auch seinen Jüngern sagt. Matthäus 10, Vers 23, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Das ist ein Gedanke, wenn Widerstand da ist, dann Verfolgung da ist, dann können wir durchaus fliehen in eine andere Stadt, wenn es nicht irgendwie mit Sünde verbunden ist, sondern wenn es Gottes Wille ist, dann ist das ein Weg. Und das hat der Jesus ganz, ganz praktisch auch hier auch ausgelebt. Also er hat einfach auch den Ort gewechselt. Und dann dieser vierte Vers, da heißt es so, er musste aber durch Samaria reisen. Und wisst ihr, von Judäa nach Galiläa gab es eigentlich so zwei Hauptrouten. Die eine Hauptroute war, das habe ich hier so eine Karte auch mitgebracht, wo einmal unten Jerusalem eingeblendet ist und dann das Ziel des Herrn Jesus in Samarien, die Stadt Sichar. Also er wollte ja noch weiter, Samaria war in der Mitte sozusagen, Judäa unten, Samaria in der Mitte und Galiläa noch weiter oben. Und somit hat Jesus jetzt diesen direkten Weg auch genommen durch das Bergland. Das war eben die kürzeste Route gewesen, sollen wohl ungefähr an der 100 Kilometer auch sein. Und jetzt kommt ein großes Aber. Warum ein Aber? Wir werden noch später dann das deutlicher betrachten, weil die Juden eigentlich mit den Samaritern nichts zu tun haben wollten, überhaupt nichts. Wie kommt jetzt der Herr Jesus dazu, diese Route auch zu nehmen? Und dann gab es noch eine andere Route. Das ist die Karte, wie Apostel Paulus oder damals noch Paulus oder Saulus besser gesagt nach Damaskus gegangen ist. Das ist diese Route, die er gewählt hat, als Jesus ihm begegnet ist. Da ist man eben von Jerusalem dann nicht durch das Bergland gegangen, sondern ist jetzt hier auf der Karte bei uns rechts nach Jericho und dann eben nochmal runter zum Jordan und dann auf der rechten Seite ist man nach Norden auch gegangen, dann links rüber und dann eben weiter nach oben nach Galiläa. Und Samaria ist hier auf der linken Seite sozusagen. Man hat die Samariter auf dieser Route komplett auch gemieden. Und wisst ihr, was ja noch erstaunlicher ist, wenn wir jetzt diese Zusammenhänge betrachten, dass der Herr Jesus, der hat doch nicht auf einem Berg irgendwo getauft, sondern der hat doch unten am Jordan getauft. Was liegt hier naheliegender, einfach hier am Fluss entlang weiterzugehen nach Galiläa? Das ist doch völlig logisch. Aber der Herr Jesus, und jetzt wissen wir nicht natürlich, welchen Weg er genau genommen hat, aber er geht hier auf jeden Fall von, er war ja ziemlich unten, ja, nicht weit von Jericho, dann ist er irgendwie ins Bergland hoch und ist dann direkt zu den Samaritern auch gegangen. Ein Wort fällt hier ganz besonders auf. Johannes 4, Vers 4. Er musste aber durch Samaria reisen. Warum musste er durch Samaria reisen? Das ist ja so interessant. Warum musste er? Und das ist etwas, meine Lieben, natürlich, er war Gottes Sohn auch gewesen, aber hier zeigt sich etwas im Hinblick schon auf unsere Geschichte. Er stand in dieser besonderen Verbindung mit seinem Vater. Und genau das hat ihm Gott, sein Vater, aufs Herz gelegt. Es ging um eine lebendige Seele. Darum musste er eben durch Samarien reisen. Gott hat sozusagen die Frau an dem Jakobsbrunnen schon gesehen und hat es seinem Sohn aufs Herz gelegt: Du musst diesen Weg auch gehen. Und darum, meine Lieben, wenn wir so all diese Zusammenhänge betrachten, das ist so wunderbar, wie fein alles nach Gottes Plan auch läuft. Wir haben noch einen kleinen Hinweis, und zwar der Zeitpunkt. Wann hat der Herr Jesus Judäa verlassen? Das kommt dann etwas später in Johannes 4, Vers 35, wo der Herr Jesus im Gespräch mit der Frau auch ist, und da stellt er ihr die Frage: Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Also Jesus verließ 4 Monate vor der Ernte auch Judäa. Nun zusammenfassend, meine Lieben, es sind so einfache, belanglose, aus unserer menschlicher Sicht, Verse, dass wir sagen, ja, er war an einem Ort und ist dann irgendwie zu dem anderen gegangen. Aber so etwas eintauchen in die Gedanken Gottes, das ist wirklich so faszinierend, ja, in seinen Plan mit uns. Und wir merken, wie fein das Ganze alles abgestimmt ist. Da passt irgendwie alles, ja. Johannes wurde ins Gefängnis gebracht, da gibt es Widerstand von den Pharisäern. Und der Herr Jesus empfindet die ganze Lage und sagt, ja, ich habe hier gewirkt, jetzt wird es Zeit, zu den Heiden zu gehen. Und er tut dann etwas, was seine Jünger überhaupt nicht verstanden haben, warum er diese Route gewählt hat. Und es geht um eine einzige Seele. Und wir werden später noch dazu kommen, von dieser einen Seele hat sich eine ganze Erweckung ausgebreitet. Aber der Herr Jesus, und das ist für mich so wunderbar, er sieht einen jeden Einzelnen. Er sieht, welche Sorgen du hast, was dir auf dem Herzen liegt, ob du Freude, ob du Sorgen hast, irgendwelche Nöte. Und wir können so sagen, so ganz allgemein, Gott lässt es immer den Aufrichtigen gelingen. Gott segne uns. Amen.